Ich habe einen Bachelor in Depression, einen Master in Manie, ein Doktorat in Selbstzerstörung.
Lehre ist nicht leicht, nicht schwer, nur schwer zu beschreiben, weil man sie nicht fühlt. Ich fühle nichts. Warum ich diese Lehre kenne? Weil ich Depressionen kenne, mittelgradige und schwere. Aber ich leide nicht einfach an Depressionen, ich habe eine bipolare Störung.
Crazy Turn. Ich bin bipolar.
Hallo und herzlich willkommen zu der 29. Folge des Podcasts Crazy Turn. Ich bin bipolar mit der sensationellen schon 3-Jahres-Jubiläumsfolge mit den Namen Bipolarität und Kreativität. Denn am 15. Dezember 2021 haben wir, Nicole und Victoria, diesen Podcast gestartet und sind noch immer Feuer und Flamme für unser Podcast-Projekt. Wir durften in den letzten 3 Jahren viel dazulernen, haben viele spannende Interviews geführt und auch unser Wissen konnten wir vertiefen, vor allem über die bipolare Störung, denn Nicole als Betroffene merkt, man lernt hier nie aus. Wir sind unserem Konzept treu geblieben und deshalb ist der Aufbau unserer Folgen immer so, dass wir zuerst persönliche Erfahrungen besprechen und dann diverse Expertinnen zu Wort kommen lassen. An dieser Stelle möchten wir uns auch an unsere Hörer und Hörerinnen für die vielen Mails, Feedback und persönliche Geschichten und Erfahrungen der Hörerinnen sowie das wertschätzende Lob bedanken, die uns fast monatlich erreichen. Die konstruktive Kritik und das Lob sind für uns eine große Motivation, weiterzumachen und der Beweis, dass unsere Arbeit auch sinnvoll ist. Für mehr Vernetzung mit uns kontaktiert uns doch per Mail unter info@crazyturn.at oder follow us on Instagram unter dem Namen crazyturn, ich bin bipolar. Und nun zur Folge. Hallo Nicole, wie geht's dir?
Hallo Victoria, mir geht's sehr gut. Ich bin begeistert, überwältigt und erstaunt, dass wir noch immer schon wieder hier sitzen und eine neue, nämlich unsere Jubiläums-Podcast-Folge aufnehmen und das schon seit 3 Jahren. Ich danke dir vielmals, dass es deine Idee war, diesen Podcast überhaupt zu starten. Ich danke dir vielmals, dass du mir immer geholfen hast, durchzuhalten in meinen schwierigen Phasen, wenn ich gesagt habe, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Was du, die mich an der Hand genommen hat und die gesagt hat, wir machen weiter. Und das, dem bin ich dir wirklich sehr dankbar und sehr froh, dass du diesen Weg mit mir gegangen bist.
Das freut mich zu hören, Nicole, dass es dir auch Freude macht, genauso wie mir. Wenn ich mich jetzt so zurückerinnere in den letzten 3 Jahren, hat es auch viele Highlights gegeben. Also wir haben Erfolge zum Beispiel wie eine Auszeichnung bekommen. Du hast einen Verein gegründet in der Zwischenzeit. Dieser Verein hat auch viel Vereinsarbeit geleistet. Ich erinnere mich jetzt nur an diverse Ausstellungen, die du zum Beispiel gemacht hast, Lesungen veranstaltet hast, auf Konferenzen unterwegs warst, auch mit deinem Verein und vor allem, dass wir auch viel Feedback bekommen für unsere Arbeit.
Ja, ich finde, das ist das Schönste zu hören, zu lesen, dass wir gehört werden, dass die Leute das toll finden, was wir machen, dass es ihnen hilft. Das ist das schönste Lob für mich, wenn ich höre, der Podcast hat mir geholfen, bitte weiter so. Und wie du schon gesagt hast, das ist der Motor, der mich am Laufen hält, das auch weiterzumachen. Und es macht viel Spaß mit dir und deshalb hoffe ich noch auf viele weitere Folgen.
Ich auch. Wir haben uns heute entschieden, eine Folge eben als Jubiläumsfolge ein bestimmtes Thema einzubringen, was wir sonst, glaube ich, gar nicht so reinlassen, nämlich Kunst und auch Kreativität, denn auch Menschen, die mit der Bipolarität, mit der Krankheit betroffen sind, da gibt es ein ganz starkes Spektrum eigentlich bei der Bipolarität, nämlich dass auch sehr viel Kreativität hier eigentlich auch immer wieder passiert. vor allem in den manischen Phasen. So haben wir das eigentlich, glaube ich, noch nie wirklich aufgeschlüsselt. Was sagst du dazu?
Also ich glaube, dass auch vor allem, dass es keine Phase gibt, wo man kreativ fair ist. Es ist vielleicht, wo man produktiver ist, aber gerade in depressiven Phasen, ich glaube, diese negative Gewalt, die man in sich spürt, dass die auch extrem ein Motor sein kann, um künstlerisch sich auszudrücken, um auch ein Ventil zu haben, damit man Dampf ablassen kann und damit man diese Traurigkeit zum Ausdruck bringen kann. Also ich freue mich sehr, dass wir ein bisschen recherchiert haben, auch dass es eben sehr viele berühmte Künstler und Künstlerinnen gibt und dass wir jetzt an dieser Stelle ein paar anreißen wollen und kurz über sie sprechen.
Genau, also noch ganz kurz zur Folge, was wir noch so im Repertoire haben. Denn wir haben auch drei ganz liebe Menschen aus deinem Verein zu Gast.
Ja.
Eigentlich sind es zwei, mit denen du auch persönlich dich getroffen hast, die Texte zu ihrer Bipolarität geschrieben haben und die sie uns sogar vorgelesen haben. Nebenbei haben wir eben auch eine recherchierte Sammlung an berühmten Künstlerinnen, und zwar aus der bildenden Kunst, aber auch Schauspielerinnen, Musikerinnen oder Schriftstellerinnen, die eben selbst an einer bipolaren affektiven Störung gelitten haben oder es noch immer tun.
Genau.
Wer fällt dir zum Beispiel ein, Niki?
Also aus der bildenden Kunst, wenn wir da anfangen, ein ganz bekanntes Beispiel, glaube ich, ist Vincent van Gogh. Er ist einer der berühmtesten Maler der Kunstgeschichte und hat eben ein sehr sprunghaftes, wechselhaftes Verhalten, Stimmungsschwankungen. Und posthum wird ihm zugesprochen, dass er einer bipolar-affektiven Störung litt. Das war zum Beispiel einer. Oder Edvard Munch, kennen sicher alle das Bild Der Schrei. Und da hat er sich auch mit seinen psychischen Problemen auseinandergesetzt. Und ihm wird eben auch zugeschrieben, posthum, dass er eine bipolare Störung gehabt hat.
Dann haben wir auch noch Jackson Pollock, der hat von 1912 bis 1956 gelebt. Er war ein amerikanischer, abstrakter Expressionist, hatte ein sehr bewegtes Leben mit angeblich Alkoholmissbrauch und wurde in den späteren Jahren erst mit der Krankheit der Bipolarität eingeschätzt. Dann haben wir zum Beispiel auch noch Virginia Woolf, von 1882 bis 1941 hat sie gelebt, ist eine britische Schriftstellerin und Feministin, bekannt für ihre Werke wie zum Beispiel Mrs. Dalloway und To the Lighthouse. Und sie litt eigentlich an schweren Stimmungsschwankungen und wird auch posthum oft als bipolar beschrieben.
Genau, und bei den Schriftstellerinnen gibt es natürlich noch viel mehr. Also zum Beispiel Sylvia Plath, das ist eine amerikanische Dichterin und Autorin, und eines ihrer bekanntesten Werke ist der autobiografische Roman Die Glasglocke. Und sie litt eben nachweislich unter Depressionen und eben möglicherweise auch wurde sie posthum bipolar diagnostiziert. Das ist so schwierig für uns zu sagen, immer möglicherweise posthum diagnostiziert, weil einfach damals das Bewusstsein noch nicht da war, was eine bipolare Störung ist. Und deshalb sagen wir das jetzt auch immer so vage. Aber prinzipiell, wenn man sich die Leben dieser Menschen anschaut, dann kann man schon sehr deutlich erkennen, dass es da Episoden, die einer Manie ähnlich sind oder Episoden einer Depression ähnlich sind, vorhanden waren. Dann ist natürlich auch ein ganz wichtiges Spektrum die Musik. Musiker und Musikerinnen, denen zugeschrieben wird, dass sie eine bipolar-affektive Störung hatten. So zum Beispiel der legendäre Kurt Cobain, der Nirvana-Frontman, der zeigte eben auch Anzeichen einer bipolaren Störung und hatte ständigen Wechsel zwischen Euphorie und Depressionen. Und das hat er eben in seinen Songtexten auch oft verarbeitet. Und von ihm gibt es ja auch dieses bekannte Lied Lithium. Und Lithium ist ja eines der Medikamente in Behandlung von einer bipolaren Störung. Aber auch zum Beispiel KünstlerInnen wie Amy Winehouse, die 2011 verstorben ist. Und ihre Drogenabhängigkeit und Alkoholabhängigkeit sind auch mögliche Anzeichen einer bipolaren Störung. Nicht vergessen darf man Britney Spears, die hat sich ja geoutet als Person mit einer bipolar-affektiven Störung. Oder auch Kanye West ist ja mit seinen Eskapaden, vor allem in den Manien, sehr viel in den Schlagzeilen gewesen und geht auch sehr offen mit seiner bipolaren Störung um. Und bei den Schauspielerinnen, Vicky, da hast du ja auch ein paar gefunden, die da zu erwähnen sind.
Ja, da wäre zum Beispiel Carrie Fisher, hat gelebt von 1956 bis 2016. Das war eine amerikanische Schauspielerin, bekannt als Prinzessin Leia in Star Wars, sprach auch offen über ihre bipolare Störung und ihre Bemühungen, auch mit dieser Krankheit zu leben. Dann haben wir auch Katharina Zeta-Jones, 1969 geboren, ist eine walisische Schauspielerin und hat öffentlich ihre bipolare Störung diagnostizieren lassen und setzt sich auch für die Aufklärung ein.
Ja, wir haben uns dann auch überlegt, ein paar Lieder herauszusuchen, die sich mit dem Thema beschäftigen, aber darauf wollen wir ein bisschen später zu sprechen kommen. Ich wollte dich fragen, Victoria, wieso glaubst du, ist es, oder glaubst du, ist es leichter, wenn man im öffentlichen Rampenlicht steht als Künstlerin, dass man sich outet als gewöhnliche Person, die nicht so im öffentlichen Rampenlicht steht? Oder glaubst du, ist es schwieriger, einfach so aus dem Bauch heraus?
Also ich kann es, glaube ich, überhaupt nicht beurteilen, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht sogar noch schwieriger ist, wenn man im Rampenlicht steht, weil es ja dann noch mehr Angriffsfläche bietet. Ja, auch dein Karriereende vielleicht bedeuten könnte. Aber auf der anderen Seite kann man sich ja so wie du unter Anführungszeichen jetzt Schwächen auch zu Stärken machen, nämlich dass man erstens daran arbeitet, zweitens dahinter steht und es so einsetzt, damit man es der Öffentlichkeit so zugänglich macht, damit andere Leute, ja, ihnen vielleicht auch das Leben leichter gemacht wird. Also so eben im Aufklärungsspektrum sozusagen.
Ja, ich glaube, dass du recht hast, dass da eben zwei Seiten sind, dass es ein zweischneidiges Schwert ist, ob es jetzt leichter oder nicht leichter ist. Aber ich bin sehr froh, wenn es berühmte Personen machen, weil ich glaube, das ist so ein Vorzeigeeffekt, dass es keine Schande ist, darüber zu sprechen und dass es kein Schuldeingeständnis ist, weil es gibt ja keine Schuld bei dieser Erkrankung, die ist einfach da, genetisch oder aufgrund von traumatischen Erlebnissen in der Kindheit oder sonstigen Aspekten.
Es zeigt ja auch, dass dieses Bild von Berühmtheiten, die ja oft eine Perfektion darstellen, eben auch keine sind, ne?
Ja. Jetzt habe ich vorher schon angesprochen, dass wir uns ein paar Lieder rausgesucht haben. Also ich hätte zum Beispiel, ich habe schon angesprochen, das Lied Lithium von Kurt Cobain. Spannend ist, dass auch Evanescence ein Lied rausgebracht haben mit dem Namen Lithium. Und zum Beispiel von Sia, Breathe Me. Das ist ein Lied, das sich mit Gefühlen der Verletzlichkeit und Selbstzweifel auseinandersetzt und oft als Ausdruck von innerem Schmerz interpretiert werden kann, wie es eben zum Beispiel bei Depressionen ist. Oder Halsey, die hat ein eigenes Album rausgebracht, das heißt Manic, und hat sich auch sehr klar öffentlich zu ihrer Diagnose bekannt und thematisiert ihre Kämpfe mit ihren Stimmungen und Emotionen. Das sind zum Beispiel Lieder, die ich jetzt gefunden habe. Und dann gäbe es noch zum Beispiel, wenn man das Lied sich in Erinnerung ruft, von Jimi Hendrix, Manic Depression. Und dann gibt es zum Beispiel Stone Temple Pilots mit Bipolar Bear. Also dieses Lied spielt direkt auf bipolare Störungen an und beschreibt die Extremen der emotionalen Schwankungen. Und dann habe ich noch recherchiert MGMT, Electric Feel. Das soll beschreiben das euphorische und elektrisierende Gefühl, das man eben mit einem Energieschub hat, das mit einer Manie verbunden ist, der oft eben in manischen Phasen auftritt. Und das Lied beschreibt das Aufladen und die Freude an der intensiven Energie. Und ich glaube, es kommt aber auch im Lied hervor, was eben passiert, wenn diese Energie wieder weg ist. Dann haben wir zum Beispiel Eminem, hat auch besungen The Way I Am, dass er sich mit seiner intensiven Energie, der Wut und dem konstanten inneren Druck, was in vielerlei Hinsicht an das unkontrollierbare Gefühl einer manischen Episode erinnert, auseinandersetzt. Der Song bringt eine Art von manischer Energie zum Ausdruck, die gleichzeitig schöpferisch und destruktiv sein kann. Radiohead hat zum Beispiel High and Dry das Lied rausgebracht, Das ist auch ein Lied, was man eventuell als Lied denken kann oder deuten kann, weil dieser Song beschreibt zwar nicht explizit eine manische Phase, aber die metaphorische Leere und Verlassenheit, die oft nach solchen Hochphasen auftreten kann. Also eben, wenn die Euphorie plötzlich nachlässt und das Gefühl der Isolation folgt. Das ist nur ein Auszug der Lieder, die wir jetzt recherchiert haben, aber wir werden für euch, liebe Hörer und Hörerinnen da draußen, in unseren Shownotes auch eine Liste mit den Liedern bereitstellen.
Ja, und bevor wir weiterfahren, Nicole, wollte ich dich noch fragen, wie erlebst du das in Manin? Würdest du sagen, dass du kreativer bist oder bist du allgemein ein kreativer Mensch? Oder zeichnet sich das nur in der Manie ab, weil ich habe ja meine Beobachtung, die ich dann auch noch sagen kann.
Also ich glaube schon, dass ich ein sehr kreativer Mensch bin. Natürlich, wenn ich depressiv bin, dann ist alles auf null runtergefahren. Da würde ich sagen, bin ich nicht kreativ, aber zum Beispiel, es ist ja auch so, ich habe gesagt, ich schreibe nicht. Texte verfassen, das ist mir einfach zu umständlich oder zu mühsam, das mag ich nicht. Ich rede gern, ich mache gern Videos und Podcasts, das habe ich eh auch schon erwähnt. Aber ich schreibe nicht. Und ich denke mal, wenn ich aber schreiben würde, ich schreibe zum Beispiel Tagebücher und die sind dann auch sehr ausdrucksstark und kreativ in den Depressionen. Aber natürlich, wenn ich die Energie habe und wenn ich die Motivation habe, die Inspiration, bin ich in manischen Phasen kreativer. Und das macht es ja auch so lukrativ oder so schmackhaft, dass man gern manisch sein wollen würde, weil man so viel leisten kann.
Also speziell bei dir ist es ja dein Ideen-Output. Also du bist ja dann eine visionäre Ideenschleuderin sozusagen, die mit total vielen kreativen und innovativen Ideen kommt, Konzepten kommt und vor allem in Manin bist du halt eine Vereinsgründerin. Da werden meistens 3 neue Projekte gegründet. Also da bist du quasi dann im Projektleitungs- und im Projektentwerfungsmodus. Das ist deine Art von Kreativität sozusagen in manischen Phasen, wo ich das jetzt so sehe.
Ja, glaube ich auch. Und das Problem ist dann eben so, wie du sagst, auch das Dranbleiben. Und deswegen war vorher auch das Danke an dich, dass du mir geholfen hast, am Podcast dran zu bleiben. Weil gerade wenn es mir dann wieder ein bisschen schlechter geht, dann bin ich schwächer und dann bin ich ausgelaugt und dann bin ich ohne Motivation, irgendwas weiterzumachen, von dem ich vorgestern vielleicht noch super begeistert war.
Genau, das war ja immer eines der Probleme, dass wenn einfach zu viele Projekte dann gestartet worden sind, dass sie dann ja nicht fertig gemacht worden sind. Aber das hier ist natürlich jetzt eine Ausnahme. Gut, wir hören uns jetzt auch an, was du mit 2 ganz lieben Leuten aus deinem Verein gesprochen hast, mit Isabella und Sabrina. Die haben sehr beeindruckende und wirklich sehr beeindruckende Texte und haben uns auch wirklich einen sehr tiefen Einblick in ihr persönliches Erleben gegeben mit ihren Texten, haben uns somit einen Beitrag geschenkt dadurch. Da hören wir jetzt rein.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich darf heute 2 ganz liebe Kolleginnen vom Verein Crazy Turn, der Verein zur Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen, begrüßen, nämlich einerseits die Isabella. Hallo.
Hallo Niki.
Und auf der anderen Seite die Sabrina.
Hallo Niki.
Es wäre jetzt eigentlich auch der Paul in unserer Runde gewesen, der ist aber leider krank und deswegen werde ich versuchen, ihn zu vertreten und dann später auch seine Texte zu lesen. Worum geht's heute? Es geht darum, dass wir zeigen wollen, dass auch bei uns im Verein gibt es sehr kreative KünstlerInnen, die mit einer bipolaren Störung leben müssen, aber auch für sich ein Ventil gefunden haben, etwas Dampf abzulassen. Und das ist in dem Fall Texte schreiben und Gedichte schreiben und was noch kommt. Das werden wir jetzt gleich hören. Und deswegen würde ich gern, Sabrina, dich bitten, ob du kurz dich vorstellen kannst und deinen Text vorlesen möchtest.
Gerne. Also ich bin die Sabrina, beschäftige mich mit Texten und male Bilder, um meiner Erkrankung Ausdruck zu verleihen. Ich glaube, ich muss mich nicht großartig weiter vorstellen, sondern lese mal den ersten Text vor. Ich glaube, der beschreibt so ziemlich einiges. Text heißt Bewusstlos. Ich beginne mit einem Zitat aus einem Song. Manische Depressionen sind ein frustrierendes Durcheinander. Jetzt nennt man es bipolare Störung. Stört es mich? Nein. Besser macht es das Ganze auch nicht. Ich fühle mich planlos, lustlos, hilflos, nutzlos. Und all das oft grundlos. Hallo, ich bin die Sabrina und habe eine bipolare Störung. Würde ich wohl niemals sagen. Doch es ist ein Teil von mir. Genauso wie meine Sommersprossen. Ein Teil, der niemals verschwindet. Ein Teil, der vielen Angst bereitet. Was wäre noch schlimmer? Vielleicht eine Schizophrenie? Du hast so schöne Augen, die sind so besonders, höre ich oft. Und ich denke und sage zwar Danke, aber frage mich, ob ihr es nicht seht, was so alles daran fehlt. Das Glitzern, das Funkeln vermisse ich sehr. Nun schaue ich oft eher starr vor mich hin. In diesem Chaos von traurigen Gedanken will ich mich einfach nicht weiter verlieren. Auch das Lächeln ist schon lange nur mehr aufgesetzt. Ich spüre nichts, stimmt nicht. Ich spüre dich, ich fühle mit dir, ich bin ganz ehrlich zu dir. Doch wo bleibe ich? Mich spüre ich jedenfalls nicht. Das ist nur mehr diese traurige Hülle, die nicht mehr so sein will. Selbstliebe und Selbstwert wurden zu Selbsthass und Selbstmordgedanken. Ich denke, du verstehst mich. Und dann auf einmal starte ich voller Freude, voller neuer Ideen mit 1000 Gedanken in den Tag. Ich bewege mich schneller, ich rede schneller, denke schneller. So viel neue Reize. Nebenbei bin ich gereizt von anderen Menschen. Warum trotten sie so langsam dahin? Warum können sie mir nicht folgen? Warum sind sie bloß so traurig und müde? Niemand kann mit mir mithalten. Nichts kann sich mir in den Weg stellen. Ich schlafe kaum mehr, esse weniger. Bin nur mehr damit beschäftigt, nach mehr zu lechzen. Mein Leben ergibt plötzlich so viel Sinn. Ich mache Pläne, die ich stündlich ändere, will all meine Träume erfüllen, alles ergibt auf einmal Sinn. Ich bin so unendlich kreativ und aktiv. Doch all das ist wohl sehr naiv. Du verstehst mich nicht. Dann breche ich wieder zusammen. Statt bunten Schuhen und bunten Socken das schwarze Kleid. Du verstehst mich wieder. Ich denke mir, oft wird eine bipolare Störung auch verherrlicht. Diese Stars haben eine bipolare Störung. Lesen Sie mehr dazu. Alle aufzuzählen ist unmöglich. Alle sind so kreativ und haben so viel erreicht. Durch diese Krankheit? Vielleicht. Ohne Medikamente in einer Manie? Doch dieser Grat ist wahrlich schmal zwischen dem Wahnsinn und einem Genie. Die depressive Phase verstehen viele, so auch du. Doch wie fühlt es sich an, so eine Manie, werde ich oft gefragt. Das muss doch toll sein. Ist es auch. Vielleicht wie auf Heroin? Keine Ahnung. Aber auch ich will immer mehr von dieser Manie. Wenn es sich doch einfach nur weiterhin so gut anfühlen könnte. Ohne all die schlimmen Nebenwirkungen, die von Tag zu Tag mehr werden. Über meine Gefühle und Gedanken schwirrt auf einmal wieder dieser Nebel herum. Kein Stimmungswechsel, Phasenwechsel. Doch wo bleibe ich? Ich kann die Mitte nicht mehr finden, das Ich nicht mehr spüren. Geht es anstatt all der guten Jahre und Tage wirklich nur mehr um die stabilen Phasen? Ich schließe mit einem Zitat. Ein Leben mit Depressionen und Manie und dazwischen im vollen Bewusstsein des Ichs. Ist mir das bewusst? Ich bin bewusstlos.
Wow, also ich habe den Text ja schon mal gehört, weil wir hatten eine Veranstaltung, worauf ich dann auch gleich zu sprechen kommen möchte, aber jetzt, wie du ihn jetzt wieder vorgelesen hast, muss ich sagen, es ist sehr ergreifend und ich kann mich selber, außer in den blauen Augen, sehr viel wiedererkennen. Wie geht's dir? Wie geht's dir, wenn du den Text liest? Kannst du dich irgendwie reinversetzen? Wie alt ist der Text? Wann hast du ihn geschrieben?
Ich habe den Text vor circa 2 Jahren geschrieben. Ich kann mich immer wieder reinversetzen, darin sehen. Es hat sich eigentlich nicht viel geändert. Natürlich sind die Phasen immer unterschiedlich, aber ich glaube, das beschreibt es ganz gut, wie ich mich in einer Depression oder in einer Manie fühle, obwohl es eigentlich immer unterschiedliche Ausprägungen hat, bin ich mit dem Text nach wie vor zufrieden oder er ist stimmig für mich.
Und Isabella, was würdest du sagen, siehst du dich wieder oder wo sind Punkte, wo du sagst, wo du anknüpfen könntest?
Ich sehe mich total in dem Text, vor allem auch wenn es um diese Schwankungen geht, so dieses zwischen dem Depressiven und dem diesem euphorisch-glücklichen und immer diese Szenen lieber natürlich nach dem Euphorischen und weniger nach dem Depressiven. Ich kann mich da schon sehr gut wiedersehen.
Also ich finde die Passage mit vielleicht wie auf Heroin absolut. Also ich weiß auch, dass ich süchtig bin nach der Manie im ersten Augenblick. Im zweiten Augenblick, du hast es sofort beschrieben, kommt danach immer der Fall. Und bei mir hat sich's geändert. Also ich weiß zum Beispiel, wie ich schwerstgradige Depressionen hatte, habe ich immer gesagt, ich wünsche mir eine Manie, weil ich will endlich wieder glücklich sein. Ich will endlich wieder mich selber spüren. Ich will endlich das Leben wieder lieben lernen dürfen. Aber mit der Zeit, jetzt wo ich doch schon 24 Jahre mit der Krankheit eigentlich kämpfe oder damit lebe, Leben gelernt habe, muss ich sagen, ich will ja in keine Manie mehr rein. Bitte nicht, weil der Fall ist so extrem. Wie seht ihr das, dieses Liebäugeln mit Manie, aber dann wissen, dass das doch ein teuflisches Gift ist? Wie seht ihr das?
Ich glaube, ich bin noch nicht so weit wie du. Ich wünsche mir schon immer wieder noch diese Spikes und diese extreme Freude. Also ich glaube, da brauche ich noch sicher ein bisschen, bis ich also lieber das Gemäßigte habe, aber dafür nicht mehr das Extreme, weil diese Tiefs mich nicht so abschrecken, dafür halt diese Höhen zu haben.
Mir geht's eigentlich ähnlich. Also ich bin sicher auch noch nicht so weit wie du. Ich weiß schon, dass danach der Fall kommt, aber die Manie fühlt sich einfach so gut an. Und ich glaube, das ist auch das Schwere daran, dass man da wirklich die Medikamente dann immer nimmt, die einen quasi runterdrücken. Und man hat halt im Kopf, ich könnte auch in eine Manie fallen. Also das wäre dann halt schon viel schöner als eine Depression.
Und könnt ihr es für euch schon abschätzen, ab wann es eine Hypomanie oder Manie ist? Weil ich weiß bei mir, dass ich immer abstreite, dass ich eine Manie habe, weil ich sage, ich bin ja eh nur hypoman, weil ich es mir nicht eingestehen möchte, weil es ja doch so verlockend ist. Und viele Leute, wie du auch im Text geschrieben hast, wissen nicht, was eine Manie ist und dass diese Euphorie auch pathologisch sein kann. Und wir haben auch schon öfters erwähnt, es gibt ja zum Beispiel auch im Podcast zwei Folgen, die Folge 4, Teil 1, Teil 2 über Manien, weil es einfach kaum jemand nachvollziehen kann, was das ist. Wie habt ihr das erlebt in eurem Umfeld? Verstehen die Leute, was eine Manie ist? Weil mir kommt es vor, Depressionen sind akzeptierter oder das kennt man jetzt schon. Und Manien sind, ja, du spinnst halt ein bisschen.
Ja, es ist schwierig. Also man muss es immer erklären, was eine Manie eigentlich ist. Und das ist zwiegespalten. Auf der einen Seite versteht jemand das dann so, dass man endlich wieder gut drauf ist, dass es einem besser geht, dass man nicht mehr krank ist. Und auf der anderen Seite ist es aber bei mir auch so, sobald ich besser drauf bin, dass alle Angst haben vor einer Manie. Und das ist natürlich auch erdrückend, wenn man da eigentlich nicht einmal einen Tag voll gut drauf sein kann, ohne dass dann jeder gleich Angst hat, dass es die Krankheit ist und nicht man selbst.
Ja, also Isabelle und ich nicken. Siehst du das auch so oder kennst du das auch?
Ja, ich bin halt in meinem Freundes- und Bekanntenkreis jetzt nicht so weit geoutet. Das heißt, so gesehen von außen kriege ich da gar nicht so viel mit, wie die Leute das sehen.
Dann möchte ich gleich überleiten. Liebe Isabella, könntest du uns bitte auch einen deiner Texte oder deinen Text vorlesen?
Sehr, sehr gerne. Er passt nämlich irrsinnig gut zum Text von gerade. Ich habe nämlich über Stimmungsschwankungen geschrieben. Er heißt Up and Down and Up and Down auf der Schaukel des Lebens. Es gibt Tage, da fühlt sich alles federleicht und cremig wie Zitroneneis an einem Sommertag an. Die Ideen kommen in Schüben, entstehen wie kleine Blitze in meinem Kopf, Worte und Gedanken fließen und auf einmal scheint alles möglich. Die Witze gehen nur so von meinen Lippen und ich bin die charmanteste Person und strahle alle, die mir begegnen, mit leuchtenden Augen an. Der ganze Tag hat etwas Spielerisches, als würde ich mich mit mir selbst abklatschen und jede Runde gewinnen und ich spüre im ganzen Körper, heute ist mein Tag und die Welt gehört mir. She's my oyster. Und dann gibt es die anderen Tage, die, in denen schon der erste Blick aufs Handy, um den Wecker abzudrehen, alles zu viel macht. als würde ich eine unsichtbare, tonnenschwere Last mit mir herumtragen, die mich in den Boden drückt. Alles ist auf einmal unendlich schwer und jede Kleinigkeit ist eine riesige Hürde. Ich bin störrisch, empfindlich und bissig, treffe schlechte Entscheidungen und muss mit dem schlechten Gewissen danach leben, versuchen, mich nicht selber aufzufressen. Ich kann nicht sagen, warum es mir in diesen Tagen so geht, sondern nur, dass es so ein Tag ist. Zwischen solchen Tagen, solchen Extremen, gibt es kurze Momente, in denen ich denke, ich hätte endlich den Dreh raus, ich hätte es endlich geschafft. So als ob ich auf der Schaukel schaukle und in der Mitte bin und ich spüre die Ruhe und die erdende Schwerkraft. Und ich wünschte, dieser Moment würde bleiben. Doch leider ist das nur eine Pause, ein kurzes Innehalten. Schon kippe ich wieder ins andere Extrem und stelle mich darauf ein. Am Anfang habe ich die Wechsel auch gar nicht so mitbekommen, sondern war zwischen Euphorie und Drama immer von einem Extrem ins andere geschlittert und mein Leben ging mir entweder leicht von der Hand oder ich hatte das Gefühl, ich hätte es gar nicht im Griff. Nachdem ich verstanden habe, dass dieses Hin und Her Teil von meiner inneren Struktur ist, macht alles ein kleines bisschen mehr Sinn und ich kann etwas sanfter zu mir sein. Ich habe lange gebraucht, um das alles einzuordnen und zu verstehen, dass ich es viel weniger steuern kann, als mir lieb ist und dass es nicht meine Schuld ist, wenn es mir schlecht geht, sondern dass es einfach so ist, weil ich alles tue, das man so tun soll und trotzdem oft strauchle und schwierige Phasen habe. Es ist nicht so, dass ich plötzlich alles perfekt hinbekomme. Es gibt immer noch Tage, an denen ich mich selbst nicht aushalten kann und wenn ich ehrlich bin, sind das viele, an denen ich in mir selbst ertrinke. Aber ich habe gelernt, dass diese Tage nicht alles sind. Es gibt auch die anderen. Und diese anderen Tage, die erinnern mich daran, dass Weitermachen wichtig und schön ist, auch wenn sie manchmal unendlich weit weg scheinen. Das alles ist kein leichter Weg, aber es ist meiner und ich lerne ihn so zu gehen, wie ich es kann. Mal schleifend, mal stolzierend, mal flanierend, mal sassy, mal behäbig und langsam und mal bleibe ich stehen. Schritt für Schritt und manchmal dann eben nicht. In der Hoffnung, dass einfach wieder bald einer dieser Tage vorbeikommt, in denen sich alles wieder leicht anfühlt und cremig wie Zitroneneis an einem Sommertag und die Welt so ein kleines bisschen mir gehört. Und noch ein an alle, die zuhören, falls dir dein Leben manchmal furchtbar schwer vorkommt und du das Gefühl hast, du spielst im Spiel des Lebens alles auf Stufe schwer oder extra schwer, trau dich und such dir Hilfe, denn es gibt so viele Menschen da draußen, die gerne bereit sind, dir zu helfen und deinen Weg leichter zu machen. Denn du bist nicht alleine. Nie.
Also ich bin begeistert auch bei dir, wie du mit Worten spielen kannst und Zitroneneis ist anscheinend deine Lieblingssorte, vielleicht, aber das cremige Zitroneneis und deine Wortspiele, also ich kann nur sagen, ich bewundere euch beide und auch die Texte, die Gedichte, die wir dann hören werden von Paul. Es ist einfach, ich kann gut reden. Stegreif reden, Videos schneiden, bin kreativ in diese Richtung, mach den Podcast, aber schreiben, ich habe einfach die Geduld nicht dazu, weil das mir alles zu langsam geht.
Und wenn ich nur hinzufügen kann, du kannst auch super netzwerken und Leute begeistern und zusammenbringen. Das ist auch eine ganz wichtige Fähigkeit, die du in dir vereinst. Entschuldige, Niki, aber das musste jetzt sein.
Dankeschön, jetzt werde ich rot, gut, dass man das im Podcast nicht sehen kann. Aber was ich einfach sagen wollte, auch an dich, kannst du dich erinnern, wann du den Text geschrieben hast? Wie alt ist der und wie geht's dir jetzt damit?
Ich habe den Text gestern geschrieben, das heißt, ich kann mich da noch sehr gut daran erinnern, wie es mir gegangen ist. Mir ging es irgendwie einfach darum, also ich hatte irgendwie das klare Ziel beim Schreiben, Menschen Mut zu machen, die deinen Podcast hören, weil es bei mir auch so lange gedauert hat, bis ich mir selber aufgehört habe, die Schuld zu geben, dass es mir manchmal schlecht geht und auch, weil es so lange gedauert hat, bis ich erkannt habe, was überhaupt mit mir passiert und ich glaube, dass viele Leute, die deine Podcast hören, sich schon mit Bipolarität auskennen oder Angehörige entweder sind oder eben da Menschen in ihrem Umfeld haben, aber einfach diese Scham zu verlieren, darüber zu reden und zu sehen, dass das normal ist, das ist mir einfach so wichtig und deswegen freue ich mich auch sehr, dass ich heute da sein darf und da einfach den Raum habe, auch ein bisschen meine Geschichte da mitzuerzählen und mir einfach anderen Mut zu machen.
Also natürlich, ich danke euch beiden herzlichst, dass ihr euch die Zeit nehmt und dass ihr da seid und dass ihr auch eure, das sind ja auch sehr intime Gedanken, dass ihr jetzt die mit der ganzen Welt quasi teilt. Was ich noch fragen wollte, ist, was glaubt ihr, welchen Zweck, welchen Nutzen haben Texte und inwiefern können eure Texte, also auch eure Texte, zur Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen von einer bipolaren Störung beitragen? Oder warum schreibt sie überhaupt?
Für mich ist es einfach leichter, meine Emotionen und Gedanken in Texten zum Ausdruck zu bringen. Ebenso auch, um die Erkrankung an sich greifbarer zu machen, dass das eben auch Außenstehende verstehen, sicher nicht nachfühlen, aber halbwegs verstehen können. Und mir ist es auch wichtig, Aufklärungsarbeit zu leisten. Und das Ganze hat natürlich auch einen Nutzen für mich. Und zwar geht es mir selber dadurch besser, wenn ich drüber rede und nicht alles in mich hineinfriss und schweige und so tue, als hätte ich diese Krankheit nicht. Ja, so ist es bei mir.
Mhm. Und ich habe durch den Verein irgendwie den Wert von Zuhören gelernt, weil seitdem ich beim Verein dabei bin, war ich bei einigen Veranstaltungen dabei, sowohl habe selber was beigetragen oder habe zugehört, wie es anderen so geht. Und das hat mich so enorm bereichert zu sehen, wie so diese Netze funktionieren, weil wir als Menschen selten isoliert sind, sondern da gibt es eben die Betroffenen, die irgendeine psychische Erkrankung haben, die Angehörigen, die psychischen Fachkräfte. Da gibt es so viele Menschen, die da mit drinnen sind in diesen Netzen. Und ich habe durchs Zuhören so viel gelernt darüber, wie andere Menschen das wahrnehmen, wie normal das eigentlich ist, die Symptome, die man erlebt, und habe mich früher sehr viel isoliert und das mache ich jetzt deutlich weniger und ich merke, dass dadurch auch meine Verbindungen stärker geworden sind und das ist so ein bisschen bei mir dieser Wunsch, auch anderen Leuten das Leben leichter zu machen, wenn sie hören, ah, da geht es ja genauso, so den Mut zu haben, da ein Selbstvertrauen zu entwickeln und zu sagen, auch wenn es mir so geht, ich bin damit nicht alleine und das ist okay so und ich kann nichts dafür und einfach das Leben leichter zu machen, so, indem man es ein bisschen versteht und sieht, dass man nicht alleine ist.
Das ist sehr schön gesagt, ja. So, ich möchte jetzt da dann zum eigentlich dritten Teilnehmer in der Runde kommen, der leider verhindert ist, weil er krank ist. An dieser Stelle gute Besserung, Paul. Paul Kitzmüller ist ein Künstler, wohnhaft in Wien, beschäftigt sich mit Malerei, Zeichnung, Installation und Lyrik. Und ich habe jetzt die Ehre, dass ich ein paar seiner Gedichte vorlesen darf und ich hoffe, dass ich mich nicht verhaspel und dass ich das dann so in seinem Interesse auch dementsprechend rüberbringe. Wenn ich mir nicht traue, dann weiß ich, ich traue mich nicht, möchte normal die Tür öffnen, habe aber Angst vor der Tür, von den Geräuschen dahinter. Jedes Klingen, jeder Schritt ist wie ein Gefühl, als wäre ein Einbrecher gerade gekommen. Und ich hoffe nur, dass dieser, jene nicht in mein Zimmer kommt. Liege da, aber der Kopf knarrt. Mehr noch, er explodiert. Schau in Leere, schau aufs Handy, auf diese 5x12 cm. Ablenkung, Ablenkung. Hilft. Im Moment. Schrei auf. Unkoordinierte Momente. Hätte ich am liebsten nicht, aber irgendwas spricht dagegen, es nicht ist. Wie ein Zug, der immer schneller fahren will. Ich fühle mich schon wieder gefangen in meinem Körper, als möchte er sich auflösen und mit dem Regen mitschwimmen, im Kanaldeckel verschwinden. Irgendwie würde ich Liebe über schöne Gedichte reimen, aber irgendwie, sie kommen selten, traue mir selber nicht mehr zu, dass diese Erlebnisse sich mir wieder öffnen. Wäre doch zwei Drittel schön, ich würde darauf verzichten, das andere Drittel auch zu sehen. Leben zerrt mich, es ist dieses Auf und Ab, was mich zerreißt. Das sind die Momente des Überschwungs, bin alles und ein, zwei Stunden später bin ich nichts mehr. Bin einfach nur ein Weichei oder zu sensibel? Was mache ich falsch? Mich nicht zu lieben, hätte ich gern mehr ich, weniger was, wie, wann. Lieber stabil? Ich sein als zerfressen werden. Von den Gedanken lachen kann ich manchmal, aber weinen leider umso mehr. Selbst sich helfen geht meistens in die Hose. Immer diese Gedanken der Hilflosigkeit. Schau auf meinen Kontostand und es zerreißt mich. Kann nicht mehr. Mein Hinterkopf explodiert, zerstreut sich in meinem Wahnsinn. Alles zerbricht in sich zusammen. Meinen eigenen Scherbenhaufen sehe ich vor mir. Bitte, wo ist das Leben hin? Meine Zähne haben seit Tagen keine Zahnbürste mehr gesehen. Meine Haare sind zerknäult und haben schon eine Fettschicht angelegt. Öffne das Fenster nicht. Hab Angst vor den Geräuschen. Von draußen. Im kleinen Mikrokosmos meines Zimmers versuche ich, die Existenz zu bewahren. Angst zerreißt mich. Verzweiflung überkommt mich. Wo ist das Leben hin? Das ist doch öfters Liebe. Einsam durch die Nacht und rundherum lacht alles. Ich ertappe mich sehr oft im Gedanken, dass ich nicht mehr leben will, einsam, verzweifelt, nicht geliebt zu werden, zerbricht mich von innen nach außen. Wo sind die Menschen hin, die ich suche, mit denen ich lachen kann? Verstreut, verzweifelt, doch immer noch am Leben. Ein wenig Hoffnung ist noch da. Ich greife danach, aber meistens entgleitet es mir. Der Versuch ist wohl die letzte Chance zu überleben. Wie oft bin ich alleine? Eigentlich immer. Immer eigentlich. Fühlt sich so an. Ich habe Angst, etwas anzufangen, denn meistens endet es in Chaos. Entweder flitzt alles durch meinen Körper oder es endet damit, vor einer großen Wand zu stehen. Vielleicht ist das Leben wie eine Zigarette. Es hat einen Anfang und ein Ende und dazwischen ist die Glut. Ich bin schon wieder im Selbstmordmodus angelangt. Man fuck, wer nimmt mir das jetzt ab? Der Gedanke, im Eingangsbereich 10 Haken zu haben, wo man sich aussuchen kann, welchen davon nehme ich heute, wäre ein schöner Wunsch. Meistens ist das Gefühl da, alles würde bei mir alles vorbeilaufen. Versuche nach etwas zu greifen, aber die Griffe gehen meistens ins Leere. Dann bitte versteht, dass ich das Greifen satt habe. Wie geht's uns allen so in dieser Welt, fragt man sich doch vielleicht öfters. Öfters lacht man, öfters weint man und die Bäume sehen zu, haben wohl schon mehrmals dies schon miterlebt. Wie ein Baum, der immer wieder regelmäßig zurechtgeschnitten wird, erlebt der Mensch dies regelmäßig auch öfters, mehrmals. Er geht uns wohl auch so. Die Manie ist im Moment ein totaler Überschwung. Übereifrig ist man, größenwahnsinnig. Die Kraft ist endlos, die Happiness ist unschlagbar, alles geht. Doch das Aber ist zerstörerisch, im Überfluss lebt man, danach ist aber die tote Leere. Man ist nichts mehr, nur mehr Angst, Verzweiflung und Depression. Ich zerfresse mich von innen und von außen auf und schaue mir lieber dabei selbst zu, bis ich nur mehr ein kleiner Krümel bin und hoffe darauf, jemand kehrt mich auf. Und dann bin ich weg. In der Depression steht das Leben still. Immer dieses Dastehen, Nebenstehen, Anstehen, Nichtverstehen, das Dastehen, ohne Nahestehen, Nichtverstehen. Die Scheibe, frisch gerahmt, noch lebendig, klar durchschaubar, und dann kommt der Hammer, zerschlagt sie, sehe zu und merke, das ist mein Spiegelbild, manchmal poliert, lebendig, klar, voll Energie. Später sind es Scherben, so wie ich selbst wieder zerbrochen. Mein Wahnsinn spannt Ideen, die mich danach zerfressen. An Freitod zu denken, ist fast ein tägliches Gut, wie das Frühstück um 10 Uhr. Die innere Leere ist wie ein toter Baum, er steht noch da, doch die Adern sind ausgetrocknet. Ich habe einen Bachelor in Depression, einen Master in Manie, ein Doktorat in Selbstzerstörung. Das war die Lyrik von Paul Kitzmühler und ja, ich würde euch zwei gern Subs und Isabella fragen, wie gibt es irgendwas, was euch jetzt da hängen geblieben ist, was so auch ihr euch wieder identifizieren könnt, wo ihr sagen könnt, ja, da kann ich anknüpfen oder irgendwas, wo sie sagt, das gefällt euch am besten. Also zum Beispiel das letzte Zitat mit dem Bachelor, Master und Doktorat in Selbstzerstörung, das finde ich ja großartig. Und ja, das wäre so mein, also es sind sehr viele Passagen sehr toll, die der Paul da verfasst hat. Aber das ist halt so ein knackiges und ja, also das gefällt mir zum Beispiel sehr gut.
Mir hat besonders gut gefallen dieses, wo er beschreibt oder das lyrische Ich beschreibt, dass er durch die Straßen geht und überall lachen die Leute und das kenne ich so gut, für wenn ich gerade depressiv bin und ich gehe alleine durch die Straßen und dann höre ich Lachen und fühle mich so einsam und das finde ich, hat er da echt in ganz wenigen Worten so prägnant gleich dieses Gefühl in mir damit ausgelöst. Also so, ich kenne das.
Ja, ich kenne das auch voll. Das ist so, wenn man sich in Gesellschaft der liebsten Freundinnen und Freunde so einsam und allein fühlt, oder?
Ich kenne das auch, das Gefühl der Einsamkeit. Und er kann das wirklich sehr gut in ein paar Sätze fassen, was wirklich einen ganzen Tag quasi ausmacht. Was mir auch aufgefallen ist, es ist bei mir nämlich sehr ähnlich, dass die Depression überwiegt. Und nach der Manie sehnt man sich.
So, und jetzt überleitend von diesem Thema wollte ich ja sagen, du hast uns einen zweiten Text mitgebracht, Sabrina. Und du bist ja Organisatorin von einer ganz tollen Veranstaltung, die heuer zum zweiten Mal stattgefunden hat. Möchtest du dazu ein bisschen was sagen, bitte?
Ich knüpfe da gerne an. Wenn mich jemand fragt, wie es mir geht, sage ich oft gern, passt schon. Und ich habe da mit einem Freund von mir, mit dem Robert, gemeinsam eine Veranstaltung vor 2 Jahren ins Leben gerufen, die heißt Passt schon und wenn es nicht passt, reden wir drüber. Dabei handelt es sich um Lesungen von Menschen, die psychische Erkrankungen kennen und darüber Texte schreiben. Wir haben die Veranstaltung heuer zum ersten Mal in Kooperation mit dem Verein Crazy Turn gemacht. Danke vielmals, Niki, dass du da mit eingestiegen bist, dass der Verein dabei ist und das Ganze bereichert.
Ja, danke für dein Engagement, dass du das überhaupt auf die Beine gestellt hast. Also wirklich, das war großartig, das Event.
Das war Teamwork, würde ich einmal sagen. Und Isabella und der Paul haben auch bei dem Event ihre Texte vorgetragen, neben vielen anderen Künstlern, Autoren. Und wir haben auch vor, das Event natürlich nächstes Jahr wieder zu machen. Und wir rufen auf, falls jemand wirklich auch Texte schreibt, kann er sich gerne melden oder natürlich auch zum Zuhören kommen und für einen Austausch zum Thema.
Ja, und wenn ihr euch melden wollt mit euren Texten, bitte schreibt sie an info@crazyturn.at. Und jetzt zu deinem Text, bitte.
Ich habe nur einen zweiten Text mitgebracht. Der ist ein halbes Jahr alt und heißt Antonyme. Hoffnung hält am Leben. Hoffnung fühlt sich gut an, aber sie ist nicht immer gut. Manchmal führt die Hoffnung ins Leere. Ich kenne diese Leere. Da ist ein großes Nichts, obwohl ich nicht mal fühle, wie groß. Leere ist nicht leicht, nicht schwer. Nur schwer zu beschreiben, weil man sie nicht fühlt. Ich fühle nichts. Warum ich diese Leere kenne? Weil ich Depressionen kenne, mittelgradige und schwere. Aber ich leide nicht einfach an Depressionen, ich habe eine bipolare Störung. Was ist das? Es ist manisch zu sein oder eben depressiv. Der Fachausdruck wurde lediglich geändert. Viele empfinden den Ausdruck einer bipolaren Störung weniger negativ behaftet als manisch-depressiv. Vielleicht, weil eine bipolare Störung nicht jedem ein Begriff ist, was man nicht kennt und so. Und wer nachfragt, ja, der interessiert sich wirklich. Endlich, denn meist habe ich das Gefühl, dass ich mich für vieles und so viele interessiere und niemand fragt mal nach mir. Bipolare Störung also, gut und schön. Aber die Krankheit ist nun mal manisch und depressiv. Natürlich bevorzuge ich die Manie, verabscheue das nach der Manie. Die meiste Zeit über aber kommt mir vor, bin ich ohnehin depressiv. Ich frage mich oft, ob sich Menschen, die an Depressionen leiden, sich eine Manie wünschen. Vielleicht. Aber auch eine Manie ist nicht leicht. Während viele nicht wissen, was jetzt genau eine bipolare Störung ist, verwechseln manche die Wörter Manie und Magie. In mir fühlt sich nichts magisch an. Ich erlebe alles zu intensiv. Züge einer Borderline-Persönlichkeitsstörung zwingen mich, die Tiefe noch tiefer nicht zu spüren und die Höhe wird meist zur Angst. Aber dann habe ich da dieses Stück Hoffnung, das ich nicht loslassen kann. Nicht loslassen will, vielleicht auch nicht loslassen darf. Doch was, wenn es mir genommen wird? Was dann? Hört dann alles auf oder was fängt dann an? Ich halte mich fest an Hoffnung und irgendwann. Komme einfach nirgends an, nie bei mir an. Wer bin ich überhaupt? Gibt es dieses Ich? Stabil, manisch, depressiv, zu intensiv, zu viel? Für viele bin ich zu viel, doch irgendwann, ja irgendwann ist mir einfach all das zu viel. Ich bin zu laut, zu nachdenklich, zu impulsiv, ja sogar zu nett, habe ich schon gehört. Dann steigere ich mich oft zu sehr rein, nehme mir vieles zu sehr zu Herzen. Das anatomische Herz ist bei Frauen normalerweise leichter als bei Männern. Aber was ist schon normal und was leicht? Ich bin vielen zu viel und dann, ja dann bin ich aber doch wieder zu wenig. Es ist zu wenig Leben, wenn mich nur das letzte Stück Hoffnung am Leben hält. In letzter Zeit denke ich oft an ein Filmzitat. Leben ist schwer, sterben ist leichter. Ich fühle mich aber weder leicht noch schwer. Einfach leer. Keine Möglichkeit mehr zum Weiterhoffen, keine Kraft für neue Hoffnung. Das war das letzte Stück. Wäre es Magie und nicht Manie, würde ich sie wählen. Nicht mehr auf meine Medikamente zählen. Manisch aufgrund einer bipolaren Störung, eine intensive Manie dank Zügen von Borderline oder wie? Das zu viel würde sich dann steigern, das zu wenig bleiben. Um an mich zu denken, ist es erstmal wichtig, mein Ich zu kennen. Und bis dahin ist es weiterhin mein Ziel, eine stabile Phase zu erreichen. Darauf hoffe ich nicht, denn das letzte Stück Hoffnung ist weg. Ich werde es aber vielleicht trotzdem schaffen.
Weil die Hoffnung stirbt zuletzt. Dein Text ist auch, also das war jetzt für mich so bewegend, du hast mich mitgenommen auf die Reise dieses Textes und das Thema Hoffnung und vor allem auch, was du angesprochen hast, ich bin zu viel. Also ich habe ja jetzt auch eine neue Diagnose, Shopping, eine neue Diagnose ADHS in kombinierter Form dazu bekommen und ich kenne das so gut, dieses ich bin zu viel. Wenn ich manisch bin, dann schreibe ich, und das werdet ihr auch schon gemerkt haben in Gruppenchats, schreibe ich wahnsinnig viele Nachrichten, zum Beispiel auf WhatsApp. Ich rede wahnsinnig viel, ich bin sehr präsent und bin sehr laut und impulsiv, so wie du geschrieben hast. Also ich kann mich da so richtig reinversetzen und das fühlt sich ja wirklich schier an, also so hässlich, dieses, ich will ja nicht zu viel sein, ich will ja nur, dass du mich magst. Also dieses an das Gegenüber, so habe ich das jetzt interpretiert. Ich weiß nicht, ob du das jetzt auch so gemeint hast in deinem Text, genau. Aber du hast es großartig beschrieben.
Genau, das habe ich damit gemeint. Und bei mir ist eben eine zweite Diagnose auch dazukommen, eben diese Borderline-Störung. Und da ist es ein großes Thema, dass man eben gefallen will, dass einen die anderen mögen. Und das in Kombination mit der bipolaren Störung, dass man dann zu viel ist oder in der Depression vielleicht zu wenig ist, macht es das Ganze halt nicht wirklich leichter.
Ich habe auch eine latente im Spektrum der Borderline-Störung. Also wir haben sehr viele Parallelen. Kannst du damit auch aufwarten, Isabel?
Also ich habe auch bestimmte Ideen, aber ich glaube eher so Richtung Neurodivergenz. Also so wie du ADHS, Autismus kann ich gerade auch nicht ausschließen. Ich bin gespannt. Nächstes Jahr gehe ich wieder zur Diagnostik und schaue, ob sich da was ändert. Und ich finde das immer auch interessant, wie wir da, weil wir schon so drinnen sind in dem Thema, so viele uns so gut mit Diagnosen auskennen und das ist diesen, wenn man es erlebt, ist das ja, sind das irgendwie Symptome und man kriegt es mit, aber dann zu merken, ah, das passt so da hinein und in diese Box und wie hängen die zusammen, das finde ich total spannend, was für einen Weg wir da eigentlich schon gegangen sind, zu verstehen, was da in uns und mit uns passiert.
Das ist ja auch zum Beispiel, was du vorher angesprochen hast. Ich meine, ich bin ja so dankbar, dass ihr du zur Ausstellung Endstigmat und du nach der Ausstellung Endstigmat zu dem Verein gekommen seid, weil ihr zwei wahnsinnig wichtige Teile des Vereins geworden seid, weil sie auch sehr aktiv mithelft und Aufgaben übernommen habt, was mich ja auch entlastet und vor allem, ich kann nicht alles und deswegen, es ist so dieses, wir sind nicht allein, wir sind niemals allein, was in deinem Text war. es ist so schön, Sachen zusammenzumachen und so wie du jetzt gerade gesagt hast, über die Diagnosen zu sprechen. Wir sind ja auch eine eingetragene Selbsthilfegruppe, die sich einmal im Monat jeden vierten Donnerstag trifft. Und mir bringt das so viel, mit euch sich auszutauschen, so, wie ist das bei dir und wie ist das bei dir? Und aha, du hast das auch so. Und deswegen muss ich sagen, auch dieses Diagnose-Hopping-Shopping, ich finde das eigentlich ziemlich scheiße, wenn das jetzt so dargestellt wird, dass alle alles haben, was ja nicht stimmt. Nicht alle Menschen haben eine psychische Erkrankung und das muss auch nicht so sein und das ist auch gut so. Aber was bedeuten Diagnosen für euch? Weil es gibt ja Leute, die sagen, das schubladisiert und das wollen sie gar nicht und sie brauchen das nicht. Ich habe da eine andere Meinung dazu. Was bedeuten Diagnosen für euch?
Ich habe da auch eine andere Meinung dazu. Und zwar muss man sagen, ich war Journalistin und das ist eine Berufskrankheit, dass man sehr neugierig ist. Und mir, also ich lese mich sehr gern in Themen dann ein und wenn ich mich wiedererkenne, kann ich auch besser damit arbeiten. Ich kann mich selber besser verstehen und deshalb finde ich es ganz wichtig. Ich bin zwar dagegen, dass man sich selbst diagnostiziert, aufgrund, dass man einen Ratgeber liest und sagt, ich habe dann das und das. Man hat sicher viele Züge von allen psychischen Erkrankungen, aber da finde ich wirklich eine professionelle Diagnostik total wichtig, weil es kann auch sein, dass sich die Medikamente umstellen, dass man neue Verhaltensweisen sich aneignen muss und in der Therapie mehr darauf eingehen kann. Also ich finde es ganz wichtig und kein Shopping von Diagnosen.
Und ich denke mir auch, dass viele Leute draußen rumlaufen und sich noch nie, also auch nur daran gedacht haben, sich diagnostizieren zu lassen. Das heißt, es gibt da einfach auch, wir sind halt Menschen, die beschlossen haben, sich da einfach drauf zu schauen und sich damit auseinanderzusetzen und ganz viele nicht. Und wenn sich das dann bei manchen Menschen so sammelt, ist das auch einfach nur, glaube ich, dass die beschlossen haben, da sich irgendwie mehr Informationen dazu zu holen. Und ich glaube, dass das auch Typsache ist, weil manche Menschen, habe ich das Gefühl, die haben keine Probleme, sich so zu akzeptieren, wie sie sind, auch wenn sie teilweise so ihre Eigenheiten haben. Und ich glaube, die fahren ganz gut ohne Diagnosen. Aber wenn ein Leidensdruck dazu kommt, glaube ich, kann das sehr helfen zu sehen, okay, ich passe in diese Schublade, das bedeutet, dass das bei mir so ist und diese Dinge können mir helfen, so ein bisschen in dem Dreierschritt. Und ich denke schon, dass die Personen für sich selber abschätzen können, ob sie lieber da, ob sie gut klarkommen und sich selber so lieb haben können, wie sie sind, mit ihren Eigenheiten und speziellen Sachen, oder ob es helfen kann, da drauf zu schauen, um zu verstehen, gerade wenn man Dinge verändern will, wenn man irgendwie auch da wachsen will mit sich, kann das helfen, die größeren Muster zu erkennen. Genau.
Ja, ich finde, ihr habt das beides sehr gut jetzt auf den Punkt gebracht und geschildert. Ich würde nur sagen, zum Beispiel zu dem Thema, das ist ja leider ein Eingeständnis jetzt an dieser Stelle, nach 3 Jahren gebe ich es zu, nein, ich habe schon früher zugegeben, wir sind ja jetzt mit dieser Folge 3 Jahre on air oder online und das ist unsere 3-Jahres-Jubiläumsfolge und Crazy Turn, ich bin bipolar, ist zwar ein fetziger Titel, aber stimmt ja an sich nicht. Ich bin nicht die Krankheit, sondern ich habe eine bipolar-affektive Störung. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu erkennen, dass die Krankheit ein Teil von uns ist, aber dass wir noch ganz viele andere gesunde Anteile haben und ganz viele Persönlichkeitsanteile, die uns ausmachen. Und die Krankheit ist eine stetige Begleiterin, aber nicht alles. Und deswegen ist der Name Ich bin Crazy Turn, ich bin bipolar eigentlich verfälscht, aber an das haben wir vor 3 Jahren nicht gedacht.
Wird sich der Name ändern, oder?
Ich glaube, wir lassen es so. Ich werde einmal mit der Vicky drüber sprechen, was sie meint. Aber wenn ich eine Erklärung dazu abgebe, zusätzlich so als Beipackzettel, würde ich es eher lassen, weil es ist kürzer als Crazy Turn. Ich habe eine bipolare affektive Störung. Das ist ein bisschen Hartschart, wie man so schön sagt in Wien. Ja, also ich muss sagen, es ist wirklich, und das meine ich jetzt vollkommen ernst, es ist voll schön, mit euch zu reden und jetzt auch diesen Austausch gehabt zu haben, weil das so inspirierend und befruchtend jetzt war, also diese ganzen Gedankenaustausche, dass es so befruchtend war, dieser Gedankenaustausch mit euch. Habt ihr noch irgendwas, was euch am Herzen liegt, wo ihr sagen wollen würdet, das möchtet ihr den Hörern und Hörerinnen irgendwie mitteilen? Oder seid ihr zufrieden mit dem, was wir jetzt bis jetzt geplaudert haben? Gibt noch irgendein letztes Schlusswort?
Ich hätte gern, dass die Zuhörer etwas mitplaudern und uns auch ein Feedback schicken, welche Themen sie zusätzlich noch interessieren würden, weil ich denke, du machst es jetzt 3 Jahre, Niki. Ja. Und wie du vorher gesagt hast, du hast die meiste Arbeit quasi allein und auch Ideen zu finden. Und ich würde es ganz cool finden, wenn die Hörer dir da auch ein bisschen zur Seite stehen und dir mal so ein Feedback geben, was sie noch weiter oder in die Tiefe interessieren würde.
Ja, also ihr lieben Leute da draußen, ich sage es nicht oft genug, info@crazyturn.at. Wir freuen uns über jedes Mail und auch über Geschichten, die ihr uns schreibt. Also wir haben sehr viele Mails schon bekommen, wo Leute von sich selber erzählen, wo sie uns danken für den Podcast, wo sie uns ermutigen, dass wir weitermachen sollen. Also danke dafür, für dieses Response. Und Sabrina, nachdem du zuständig bist für Instagram, kann man ja auch mit uns dort interagieren.
Ja, genau. Folgt uns bitte unbedingt auf Instagram und ihr könnt uns auch dort Nachrichten schicken. Ja.
Oder zum Beispiel bei Umfragen teilnehmen.
Genau. Unsere Storys anschauen und uns unbedingt folgen.
Und teilen.
Und ich mag nochmal an euch hinausschicken, das, was ich auch schon am Ende von meinem Text gesagt habe. Wenn ihr das Gefühl habt, euer Leben ist extra schwer, es ist irrsinnig anstrengend, möchte ich euch dazu ermutigen, in den Austausch zu gehen, in den Kontakt zu gehen. Das könnt ihr, wie schon gerade gesagt, über Instagram, das könnt ihr über unsere E-Mail-Adresse, das könnt ihr, indem ihr beim Verein dabei seid, indem ihr euch Hilfe holt von Fachkräften, indem ihr mit euren Freunden, eurem engen Umkreis redet, geht in den Austausch, weil ihr nicht alleine seid.
Genau, und schaut euch unsere Website an, nämlich die nette Isabelle ist zuständig für die Website und es wird jetzt auch eine Ummodelung geben, dass wir noch übersichtlicher zeigen können, was wir nicht alles schon gemacht haben in der Vergangenheit, weil das macht uns halt bei Crazy Turn aus, dass wir halt eine Selbsthilfegruppe sind, die aber ganz aktiv viele Aktionen planen zur Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen. Gut, bleibt mir nur noch zu sagen, noch einmal, danke, danke, danke fürs Mitmachen, es war großartig. Und ich glaube, das wird einer meiner Lieblingsfolgen werden.
Oh. Danke dir, Niki, dass wir dabei sein durften.
Voll schön und auch alles Gute zum Jubiläum.
Ja,
es freut uns,
Gute.
Dabei zu sein.
Yay!
So, das war unsere 3-Jahres-Jubiläumsfolge mit einem künstlerischen Schwerpunkt. Wir hoffen, ihr wurdet genauso von den Texten berührt wie wir und freuen uns auf viele weitere Folgen mit euch. An der Stelle möchten wir noch erwähnen, meldet euch, wenn ihr Themenvorschläge habt oder auch mitmachen wollt oder Fragen habt, die wir Expertinnen fragen können. In dem Sinne, alles Liebe und bis bald.
Ich möchte mich bei euch bedanken fürs Zuhören. Danke und hoffentlich auf viele weitere Folgen zusammen. Und dann bleibt von meiner Stelle nur noch zu sagen, stay tuned.